Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich hier eingeladen bin zu sprechen. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, welche Freude das immer für mich war, wenn ich hier predigen durfte in der Gemeinde. Das war immer ein Highlight für mich. Ich habe nie eine Gruppe gehabt, zu der ich reden konnte, wo ich mich so gefühlt habe, wie wenn ich zu euch sprechen konnte. Und ihr könnt auch sicher sein, dass in den 8 Jahren, die es her ist, seitdem Monika und ich nach Amerika gegangen sind, dass die Gemeinde immer in unserem Herzen war, in unseren Gebeten und dass wir aus der Ferne immer mitgelebt haben mit dem, was so bei euch passiert ist. Ja, das ist eine große Freude. Vielen Dank. Ich möchte einmal zurückgucken. 15 Jahre, 1993. Monika hatte sich 1992 taufen lassen und ich rang noch ganz fürchterlich mit mir. Ihr habt damals wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, was mich damals beschäftigt hat. Es war nicht die Frage, will ich hier in die Gemeinde kommen oder nicht kommen. Wir waren schon so viel hier, kannten euch schon so gut, das war gar nicht die Frage. Frage war auch nicht, ob ich das glaube, was hier im Neuen Testament steht oder nicht. War nicht die Frage, ob ich das gut war oder nicht. Das war alles prima. Mich hat natürlich immer die Frage beschäftigt, was kommt nach diesem Leben? Und was passiert mit mir, mit Jürgen, wenn das einmal zu Ende ist? Und dieser Wunsch, ewig zu leben und ewig ohne Schmerzen und ohne Verzweiflung, ewig in der Herrlichkeit Gottes zu leben, das ist natürlich eine wunderbare Hoffnung, ein absolutes Ziel. Was gibt es Besseres? Aber mir war auch sehr klar, was das heißt und was das Neue Testament dazu sagt, wenn man das haben will. Es hieß, dass wenn ich mich taufen lasse, dass ich meinem Ich sterbe und dass ich einen anderen als Herrn in meinem Leben akzeptiere. Das widersprach allem, was meine Erziehung, was meine Ausbildung, was mein Studium mitgebracht hat. Dass ich Sklave eines anderen werde. Es widersprach meiner Kultur, alles in mir widersetzte sich, dass ich nicht mehr das Sagen habe in mir. Und das war ganz konkret. Ich hatte Befürchtungen, wenn ich mich taufen lasse, dass ich mein Leben jemand gebe, der meinen Lebensweg in eine Richtung lenkt, die ich nicht will. Konkret hieß das, er könnte von mir verlangen, dass ich meine Firma aufgebe, für die ich so hart gearbeitet habe und wo ich gerade so anfing, erfolgreich zu werden. Er könnte von mir verlangen, dass ich Deutschland verlasse und in ein Land gehe, wo ich nicht hin will. Und die schlimmste Befürchtung war, und die ergab sich auch aus diesem Neuen Testament, war, dass das, was er uns allen gesagt hat, in die Welt zu gehen und Menschen die gute Nachricht zu verkünden, dass ich das tun sollte, dass ich vielleicht Missionar werden sollte. Dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Gut, diese Frage hat natürlich ein Jahr natürlich, nachdem Monika sich hat taufen lassen, immer weiter in mir gewühlt und gerührt und gemacht. Und habe ich gesagt, letztendlich habe ich eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich das eine will, muss ich das andere in Kauf nehmen. Und ich hoffe mal, dass der Herr mich nicht vergewaltigt zu etwas, was ich nicht will. Und habe mich dann 1993, also vor 15 Jahren, taufen lassen. Einige können sich sicher noch an den großen See erinnern. Und es hat geregnet und es war Mai und es war kalt und Dieter und ich haben es beide überlebt. Und es kam, wie ich vermutet hatte. Aber es war nicht schlimm. Ich habe Dale Carnegie aufgegeben, ich habe meine Firma aufgegeben, wir sind 2000 nach Amerika gegangen. Und im Jahre 2003, nach langem Drängen und Wünschen meiner Frau, habe ich mich breitschlagen lassen, einen Kurs über Mission mitzumachen, eine Schule über Church Planting, mit sehr großem Widerwillen. Und dann 2004 ganz plötzlich schmiss der Leiter dieses Missionswerkes hin und ich wurde gefragt, ob ich das machen wollte. Und ich hatte Lust dazu. Ich meine, das ist etwas, wo ich heute noch frage, war ich da etwas geistig umnachtet? Aber ich habe einfach spontan Ja gesagt und so sind wir seit 4 Jahren dabei, ein Missionswerk mit anderen zu leiten, das All Nations heißt. Und wir haben Missionare in der ganzen Welt, in 20 verschiedenen Ländern, im Wesentlichen in Asien und Afrika. Und so bin ich schon fast ein Missionar. Ah, ich bin ein Missionar. Mann, ich bin ja in Amerika und da gibt es auch noch Menschen, die den Herrn nicht kennen. Und hier auch und weiß ich was. Das war unser Weg. Ich habe natürlich wie immer ein Ziel, wenn ich predige. Und mein Ziel ist ziemlich ambitioniert heute. Ich möchte, dass ihr am Ende der Predigt alle sagt, ich bin ein Missionar. Ich weiß, das klingt sehr ambitioniert, aber es hängt auch damit zusammen, dass wir uns alle ein Bild vom Missionar machen, das ich heute zerstören möchte. Also, ich weiß nicht, wer von euch African Queen kennt. Diesen alten Film mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Ganz süß. Das fängt am Anfang an, sie ist sozusagen die Schwester von dem Missionar in Afrika. Und das ist das klassische Bild eines Missionars. Der hat da so eine kleine Hütte, die hat er so umorganisiert zu einer Kirche, hat da so Stuhlreihen aufgestellt, so Bänke, hat auch eine Orgel dahin gebracht und predigt dann in einem klassischen anglikanen Sinn wahrscheinlich zu den Bewohnern dieses Landes. Und so haben wir das Gefühl, ein Missionar ist einer, der in großer Hitze ein europäisches oder amerikanisches Modell von Gemeinde in die ganze Welt trägt und versucht, diese Menschen, die eigentlich ganz anders sind, zu überzeugen. Nicht? Also diesen schönen Gesang, den wir heute gehört haben, der passt ja nicht in die Welt der klassischen Missionare, weil das können ja nur Afrikaner. Die können nur so singen. Also ich meine, wir fühlen uns da ja nicht so talentiert. Nicht? Es gibt keinen schöneren Worship vom Zuhören als den aus Afrika. Nicht? Wenn sie ihre Trommeln und ihre Stimmen erheben, nicht? Das ist eine Anbetung Gottes, die uns alle berührt. Aber diese Missionare, die so als Fremdkörper in die ganze Welt ziehen und etwas bringen, wo die Kulturen mehr oder weniger gequält, vergewaltigt wurden, die Missionare, die im Siegeszug des europäischen Imperialismus etwas Gutes bringen wollten, aber eine unheilige Allianz mit der Macht eingegangen sind, das ist heute eigentlich nicht mehr der Missionar. Deshalb möchte ich mich mit 4 Fragen beschäftigen. Erste, warum Mission? Zweite, warum ich? Warum du? Drittens, wie machen wir das? Und viertens, was kann passieren? Warum überhaupt Mission? Also die Frage ist eigentlich trivial, weil wir machen nicht Mission. Gott macht Mission. Gott ist auf einer Mission. Gott will alle Völker zu sich bringen, dass alle Völker ihn anbeten und verehren. Gott liebt uns alle so sehr, dass er darunter leidet, dass wir uns von ihm entfernt haben. Und er möchte alle Menschen zu sich bringen, dass wir seine Kinder sind. Und das ganze Alte Testament ist voll davon. Manchmal überlesen wir das. Aber bereits die Erwählung von Abraham im 1. Mose sagt, Gott spricht zu Abraham. Noch nicht mal Abraham, also noch bevor er sozusagen seinen Namen geändert bekam. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das heißt, der Auftrag an Abraham war nicht, die Juden zu segnen. Der Auftrag an Abraham war, alle Völker zu segnen. Und so ist der Auftrag später an das Volk Israel, nicht das geliebte Volk Gottes zu sein, sondern aus dieser Position des geliebten Volkes alle Völker der Welt zum Herrn zu bringen. Und da haben sie sicherlich manchmal den Segen verwechselt mit der Berufung, die sie da bekommen haben und haben gedacht, wir freuen uns daran und der Rest spielt keine Rolle. Und der Psalmist, der viele hundert Jahre nach Abraham schreibt, im 67. Psalm, Gott sei uns gnädig und segne uns, das Volk Israel. Sieh uns an im Licht deiner Liebe dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, dass du uns führst. Alle Völker werden sehen und verstehen, du willst die Menschen retten. Die Völker sollen dir danken, Gott. Ja, alle Völker sollen dich preisen. Das war also Gottes Plan von Anfang an, alle Völker zu sich selbst zu bringen. Also wir brauchen nicht diskutieren, Mission ja oder nein. Das ist Gottes Plan und wir können darin in irgendeiner Weise mitwirken. Und Jesus hat in den entscheidenden Worten, bevor er uns verlassen hat, hat er das uns natürlich noch einmal sehr nachdrücklich ans Herz gelegt. So schreibt er im Matthäusevangelium, in dieser klassischen Stelle, im 28. Kapitel, spricht Jesus zu seinen Jüngern: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das hat er nicht nur 11 Jüngern gesagt, das hat er allen gesagt, die ihm nachfolgen wollen. Geht in die ganze Welt. Gut, die ganze Welt ist nicht nur Afrika und Asien, die ganze Welt ist auch Wandsbek und Lurup und Altona. Es ist ein Dorf im Sudan und es ist ein Apartmentkomplex in Beijing. Die ganze Welt ist überall. Aber er hat eindeutig gesagt, geht. Und im Lukas-Evangelium heißt es eben an der gleichen Stelle im Prinzip, Jesus erklärt das Prophetenwort. Dort heißt es doch, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen hören, es gibt Vergebung der Sünden nur für jeden, der zu Gott umkehrt. Also die Frage, Mission ist keine Frage. Gott ist dabei, seine Mission zu erfüllen und er hat gesagt, kommt mit, macht mit. Ich mache das, macht euch keine Sorgen, aber beteiligt euch an dem Prozess. Und das nimmt natürlich viel Druck von uns, da er das macht. Und wir werden nicht an unseren Leistungen gemessen, sondern nur an unserer Bereitschaft zu gehorchen und mitzumachen. Aber warum soll ich Missionar sein? Können das nicht andere machen, die dazu geeigneter sind? So wie meine Frau. Aber gut, die muss natürlich mit mir gehen. Aber die hat das Talent, ich habe es ja eigentlich nicht. Ich bin gerne zurückgezogen für mich, muss nicht zu viel mit Menschen Kontakt haben, reise auch nicht so gerne, liebe also heißes Klima nicht so furchtbar, bin sehr ängstlich, was Krankheiten angeht, sehr vorsichtig mit Wasser und Essen und so. Warum du? Warum sollst du Missionar sein? Und dazu ist das, was Ingrid vorgelesen hat, der erste Brief an die Thessalonicher, natürlich sehr hilfreich, weil das sozusagen Schreiben ist aus dem, wie so die Mission sich praktisch entwickelt hat. Paulus, der auf seiner zweiten Missionsreise in Thessalonik war und dann natürlich sich, als er da diese Gemeinde gestartet hat, immer wieder um die gekümmert hat in dem Brief. Und er gibt uns die Gründe, warum wir Missionare sein sollen. Er schreibt über die Thessalonicher: Aber nicht nur dort habt ihr das Evangelium weitergesagt, auch an vielen anderen Orten spricht man von eurem Glauben. Ich habe erst mal gedacht, ich hätte ganz eine andere Fortsetzung des Satzes erwartet. Spricht man von euren evangelistischen Bemühungen, von euren vielen Besuchen, von euren Predigten, von was sie alles getan haben. Aber die Verkündigung des Evangeliums setzt Paulus hier mit ihrem Glauben gleich. Das heißt, unser Glaube und die Evangelisation ist dasselbe. Das heißt, wenn wir glauben, verkündigen wir die gute Nachricht. Wir können das nicht trennen. Wir können sie nicht für uns behalten. Es ist nicht etwas, wir haben einen Glauben und dann schwappt er nicht über auf den nächsten. Das geht nicht. Der zweite Grund, warum Paulus der Meinung ist, dass wir evangelisieren sollen, ist, weil wir Gott gefallen wollen. Und er schreibt, weil Gott uns für würdig hält, das Evangelium zu verkündigen, darum reden wir. Und wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Also, das ist natürlich für jeden von uns, der glaubt, das größte Anliegen, Gott zu gefallen. Vergessen wir das manchmal. Manchmal wollen wir unserem Ehepartner gefallen, manchmal wollen wir es der Gemeinde recht machen, manchmal wollen wir dies, manchmal wollen wir das, manchmal wollen wir auch einfach unseren Kopf durchsetzen. Aber letztlich wissen wir, es geht darum, dass wir Gott gefallen sollen. Das ist jetzt, nachdem wir unser Leben Jesus gegeben haben, unser großes Ziel im Leben, Gott zu gefallen. Und dann, wenn wir Gott gefallen wollen, geben wir diese gute Nachricht weiter, weil das Gott gefällt. Nicht der Gemeinde, nicht den Geschwistern, weil es Gott gefällt. Der dritte Grund ist, weil wir lieben. Liebe ist das große Thema, was uns von allen anderen Religionen unterscheidet. Liebe ist der Kern dessen, wie wir als Christen leben. Und dazu schreibt Paulus im Thessalonicher Brief, weil wir euch so lieb gewonnen hatten, waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes Botschaft zu verkünden, sondern auch uns selbst, unser ganzes Leben für euch einzusetzen. Das heißt, wenn wir wirklich lieben, dann lieben wir diese Menschen, die Gott zu sich holen will. Und dann sind wir auch bereit, dafür alles zu geben. Und jeder von uns wird natürlich sofort sagen, oh, da sind wir noch ein ganzes Stück davon weg. Das wird wahrscheinlich immer dieser, wir werden nie dahin kommen, uns ganz zu geben. Aber vielleicht ein bisschen mehr ist uns allen noch möglich. Und der vierte Grund, warum ich das Evangelium verkünden sollte, ist, dass es das Ziel unseres Seins ist. Das, was wir einmal Jesus übergeben wollen, sind die, die den Herrn lieben, weil wir auf sie zugegangen sind, weil wir uns engagiert haben. Und so schreibt er am Ende des zweiten Kapitels über die Thessalonicher. Denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude, der Siegespreis, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus Christus wiederkommt? Ja, ihr seid wirklich unser Stolz und unsere Freude. Jeder weiß natürlich, wie wir uns fühlen, wenn ein Mensch, den wir sozusagen mit dem Evangelium vertraut gemacht haben, zum Herrn kommt, welche Freude da ist, welche unglaubliche Freude. Es gibt nichts Größeres und Schöneres. Es gibt nichts, wo unser Herz mehr in die Höhe springt und sich jubiliert. Es ist wie eine Geburt. Es ist wie eine Geburt. Es ist die gleiche Freude. Und Paulus sagt eben, das ist das, was wir Jesus bringen. Ist diese Freude, diese Menschen, die wir sozusagen haben geholfen zu erretten. Die mit uns einstimmen in Jubel vor dem Thron Gottes. So, also ich habe euch sicher überzeugt, dass ihr alle das Evangelium weitergeben müsst, wisst ihr ja auch schon, und dass ihr alle Missionare seid, aber ihr habt sicher das gleiche Aber wie ich. Ihr seid heute zum Missionar berufen. Was macht er denn jetzt? Müsst ihr mal drüber nachdenken, was so jetzt sich alles im Leben ändern muss, nicht? Also, Beruf. Wenn ihr da einen Beruf an den Nagel hängen, ist nicht so einfach, ne? Oh gut, wirst du schon nicht mit abfinden können. Gott sorgt ja für dich finanziell. Familie. Die von uns gerade eine Familie haben, ist manchmal nicht so einfach. Manchmal ist der Partner nicht so im Boot. Manchmal haben wir kleine Kinder und sind dadurch unflexibel. Einige werden sagen, ich bin zu alt. Inke, ne? Aber du bist noch ziemlich reisefreudig, also ich habe eine Hoffnung. häufig sagen wir, ich habe nicht die Ausbildung. Das ist besonders objektiv, nicht? Ich habe keine theologische Ausbildung. Aber ich kann euch trösten, die Missionare mit der theologischen Ausbildung stolpern am meisten über ihre eigenen Füße in der Regel, weil die machen es zu kompliziert. Und dann sagen manche so wie ich, ich habe nicht die Begabung. Da muss man zu berufen sein. Also es gibt genug Abers. Aber ich möchte einmal sagen, wie wir diesen Berg überwinden können, dieser Abers. Und eins ist, besser zu verstehen, was passiert eigentlich in Mission. In Mission da und hier. Für Monika und mich war das ein großer Lernprozess, zu verstehen, was ist das eigentlich wirklich. Es gibt natürlich tausend Facetten und unterschiedliche Formen. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Geschichten aus der Mission erzählen. Als wir 2002 nach Kambodscha kamen und sahen, wie sich in Kambodscha das Evangelium wie ein Lauffeuer ausbreitet, da ist ja interessant zu gucken, was passiert da eigentlich. Kambodscha, ein Volk, das in der Nachfolge des Vietnamkrieges überrannt wurde von den Roten Khmer, ihren eigenen Maoisten, die einen Genozid angerichtet haben, wo etwa ein Viertel der Bevölkerung umgebracht worden ist, in KZs, brutal und grausam. Nach der Ablösung der Roten Khmer durch die Vietnamesen zu einem Bürgerkrieg kam, wo nochmal etwa ein Viertel der Bevölkerung ums Leben kam, wo es praktisch keine älteren Menschen mehr gibt, wo es keine Brillenträger mehr gibt, weil alle Intellektuellen ausgerottet worden sind, wo wenig Leute lesen und schreiben können. Ein Volk in größter Verbitterung, ohne Hoffnung am Ende. Der Wohlstand ist, weiß ich, die haben glaube ich 27 Euro im Monat Einkommen oder so etwas. Und für die war das überhaupt keine Frage. Die Missionare, die Kambodschaner, die gehen von Dorf zu Dorf und verkündigen die gute Nachricht. Und die Menschen sagen ja. Weil sie haben erlebt, was wirkliche Verzweiflung ist. Das haben wir vergessen. Die können sich leichter vorstellen, wie die Hölle aussieht, als wir. Wir leben so gut, dass wir die Hölle nicht uns vorstellen können vielleicht. Und da breitet sich das Evangelium so aus wie in der Apostelgeschichte. Für uns war natürlich interessant, was macht der westliche Missionar in der Situation? Also, der macht was ganz anderes, als wir uns sonst vorstellen. Der predigt nie. Der leitet keine Gemeinde. Der arbeitet hinter den Kulissen und hilft den Christen in Kambodscha in Dingen, wo sie nicht so gut sind. Hilft ihnen, wie sie Trainings organisieren können, hilft ihnen, wie sie mit moralischen Problemen in diesen wachsenden Gemeinden umgehen kann, hilft ihnen mit finanziellen Themen und so weiter. Ermutigt sie und coacht sie im Glauben, aber er erscheint gar nicht. Also ein völlig anderes Rollenverständnis als dieser African Queen Missionar, der sozusagen der Leiter einer afrikanischen Gemeinde ist. Natürlich ist es nicht überall so wie in Kambodscha, wo das Evangelium sich wie ein Flächenbrand verbreitet. In Kambodscha, der hat angefangen mit zwei jungen Männern damals, 1996, und heute, 12 Jahre später, sind es 150.000 Gläubige, die sich aus diesen zwei jungen Männern entstanden sind. Gemeinden in 1500 Dörfern, Waisenhäuser überall. Es ist gigantisch, was da rausgekommen ist. Nicht die ganze Welt nimmt das Evangelium so leicht auf. In Ägypten, wo wir jetzt gerade waren, ist es viel schwieriger. Ägypten scheint ja ein eher etwas liberaleres, muslimisches, arabisches Land zu sein, aber das ist nur an der Oberfläche. Jeder Ägypter hat in seinem Pass einen Buchstaben stehen. C für Christ, J für Jude und M für Moslem. Alle anderen Religionen sind verboten. Wenn jetzt ein C ein M werden will, geht das innerhalb von einer halben Stunde. Man kann das leicht erkennen, ob jemand ein C ist oder ein M. Die Cs haben christliche Namen und die Ms haben muslimische Namen. Also Mohammed, Ibrahim, das sind alles Moslems, und Sarah und Jakob und so, das sind alles Christen. Das heißt, wenn ein Christ zum Islam übertritt, ändert er seinen Namen, weil sonst können die das ja nicht erkennen. Das heißt, es ist für die ganze Gesellschaft völlig klar, wer was ist. Und die Christen werden auch toleriert, aber das sind die Christen, die als Christen geboren sind. Das sind diese 8-12% koptische, vielleicht noch ein paar katholische Christen, die in einem ursprünglich einmal sehr christlichen Land übergeblieben sind, haben ein paar gesellschaftliche Beschränkungen, aber im Wesentlichen werden sie in Ruhe gelassen. Was aber unmöglich ist und wo der mit dem Tod rechnen muss, ist, wenn ein M ein C werden will. Er muss ja seinen Pass ändern lassen. Und von daher muss er sich offenbaren und bums, ist er im Schlamassel. Er muss seinen Namen ändern, also jeder kriegt es mit. Und ist in der Regel gar nicht der Staat, der diesen Menschen umbringt, sondern es sind Familienangehörige oder Dorfälteste, die die verfolgen. Das heißt, was könnte überhaupt einen muslimischen Araber in Ägypten dazu bringen, zum Herrn zu kommen? Was kann einen Menschen dazu bringen, zu Gott zu kommen, der mit dem Tod rechnen muss, der seine Familie verliert, der seinen Job verliert und der sich nicht mehr im Ort blicken lassen kann? Dem alles, was zum Leben gehört, eigentlich entzogen wird. Also da kann kein Missionar irgendetwas bewirken. Wir können noch keinen Menschen überreden, sein Leben sozusagen aufzugeben. Das können wir nicht. Das kann nur der Geist Gottes machen. Und so ist es auch in Ägypten. Die Menschen, die zu Jesus kommen, werden vom Geist Gottes dahin geführt. Die haben häufig gar keinen Kontakt mit einem Missionar. Da gibt es etwas, wo der Heilige Geist in ihnen wirkt und sie fangen an zu suchen und zu suchen. Und sie haben natürlich Schwierigkeiten, ein Evangelium zu finden. Aber irgendwann rennen sie vielleicht diesem Missionar in die Hände. Und das Einzige, was er tut, ist, sagt, hier, ich gebe dir so ein Buch. Und so ist auch eine Hausgemeinde in Kairo entstanden, dass einer hatte diese Suche in seinem Herzen und hat dann nach vielen Jahren so ein Evangelium bekommen, hat es verschlungen und hat gesagt, ich will diesen Jesus haben, ich will diesen Jesus haben. Und ist natürlich in seiner Familie, das ist aufgefallen, dass er nicht mehr so leidenschaftlich in die Moschee ging, dass er einiges nachließ und so weiter. Und die haben ihn dann konfrontiert und er hat dann irgendwann gesagt, ja, ich will Jesus. Und daraufhin haben sie gesagt, ja, dann hast du hier nichts mehr zu suchen und haben ihn ausgeschlossen aus dem Dorf, aus der Familie. Obwohl er eine Familie, drei Kinder hatte, musste er verschwinden. Er ist dann untergetaucht, nach Kairo gegangen und hat sich versucht, den christlichen Gemeinden dort anzuschließen, die ihn alle nicht haben wollten. Denn er hieß ja Ahmed. Und ein Ahmed kann nicht in einer Gemeinde sein, wo alle lauter Sarahs und Jakobs sind, weil sofort jeder weiß, da hat einer die Seite gewechselt und dann kriegen die den größten Schlamassel für eine Gemeinde, wenn sie plötzlich einen Ahmed da haben. Weil es ist ja verboten, Menschen zu konvertieren. Das heißt, die Christen haben gesagt, geh mal schön weg hier. Und er war allein. Selbst die evangelikalen kleinen Gemeinden hatten Angst, dieses Risiko einzugehen. Dann traf er diesen Missionar wieder und der hat gesagt, ich helfe dir auf deinem Weg. Und 3 Jahre blieb er in Kairo allein, hat versucht, alleine mit Hilfe des Missionars im Glauben zu wachsen. Und da hat der Missionar gesagt, es wäre mal Zeit, dass du wieder zu deiner Familie gehst und guckst. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, das meine ich, ich kann da nicht. Das ist, ich probiere mal. Der Missionar hat den Kontakt hergestellt zu der Familie. Die Familie hat gesagt, ja, wir vermissen ihn furchtbar und ist auch ganz schrecklich. Also wenn er seine Klappe hält und das nicht zeigt, dann soll er mal wiederkommen. Also er ist zurück in seine Familie und es ist irgendwie so einigermaßen gegangen. Natürlich lag irgendwo dieses Engil, das Evangelium da immer auch rum. Und ein paar Jahre später sagte seine Frau, ich habe das jetzt auch durchgelesen und ich würde auch gern mehr darüber erfahren. Und dann ist die ganze Familie, die Frau und die Kinder sind dann zum Herrn gekommen. Dann sind sie wieder weggegangen aus dem Ort, weil das dann wieder zu offensichtlich war. Aber er hat mit seinem besten Freund, der ist auch zum Herrn gekommen. Und so hat sich das sozusagen in seinem Familienfreundeskreis weiter ausgebreitet. Inzwischen sind es 30 Menschen, die zwar nicht mehr in dem Ort leben, wo sie mal lebten, weil das einfach nicht geht. Und was tut der Missionar dabei? Das ist der Heilige Geist, der da wirkt. Der Missionar tut nicht viel. Der versorgt sie mit Bibeln, der unterstützt sie, ermutigt sie, er hilft sie, dass sie sozusagen vielleicht mal Kontakt mit anderen Gläubigen kriegen, hinter den Kulissen. Aber der Missionar ist nicht jemand, der predigt und Veranstaltungen abhält oder über die Straßen läuft. Ist einer, der hilft, wo Gott wirkt, ein wenig sozusagen die Wege zu ebnen. Es ist also immer Gott, der wirkt und wir helfen, wo es geht. Wenn man sich jetzt mal China anguckt, China war, nachdem die Kommunisten die Christen mehr oder weniger alle hinausgetrieben oder getötet hatten, ein Land, wo vielleicht noch ein paar hunderttausend Gläubige über waren. Und davon waren die meisten Katholiken, die immer etwas verschont wurden wegen ihrer ja auch sehr politisch angepassten Haltung und auch heute noch werden. China, ein Land, wo die Missionare alle rausgeschmissen wurden. Ist ein Land, wo der Heilige Geist so stark gewirkt hat, dass Hausgemeinden über Hausgemeinden entstanden sind. Das Land ist flächendeckend überzogen mit Gemeinden. Es gibt heute fast 100 Millionen Gläubige in China, die alle noch starker Verfolgung ausgesetzt sind, wenn sie sich weigern, sich registrieren und überwachen zu lassen von den staatlichen Organen, die heute noch, es gibt ja viele Bücher darüber, gefoltert werden, jahrelang ins Gefängnis gesperrt werden und so weiter. Aber das Evangelium war nicht aufzuhalten. Diese Chinesen waren bereit, alles aufzugeben für die ewige Herrlichkeit. Und wir können das gar nicht beurteilen, was das heißt, was die da durchgemacht haben. Aber der Geist Gottes wirkt. Und die Missionare, was haben die gemacht? Die haben Bibeln reingeschmuggelt. Das war alles, damit sie überhaupt was hatten. Die haben da geholfen, wo es geht. Aber wir sind immer da, die Helfer, wo was zu tun ist. Aber das Wesentliche macht der Geist Gottes. Eine uns oder im Iran. Im Iran ist eine der stärksten christlichen Bewegungen und die Ayatollahs sind hochgradig irritiert, obwohl sie alle westlichen Christen eigentlich raus haben aus dem Land, dass sich das Evangelium verbreitet. Und es sind natürlich ein paar Missionare, die ihr Leben einsetzen, ins Gefängnis wandern, um einfach so die wenigen Dinge, die notwendig sind, zu unterstützen. Ein Bekannter von uns hat an der Universität gelehrt und dann gibt es ja so alle möglichen Wege, wo man was macht. Und dann lernt man jemanden kennen und dann wird dem sozusagen ein bisschen geholfen auf dem Weg zum Glauben. Überall ist es ganz anders, was ein Missionar macht. Es ist immer aufregend und spannend. In Nepal, wo natürlich sowohl die Maoisten als auch der sehr starke Hinduismus, natürlich das Christentum sehr stark begrenzt, haben unsere Missionare, die nach Kathmandu gingen, was haben die gemacht? Die haben 2 Jahre nur gebetet. Die haben nichts von dem gemacht, was man denkt, was man macht. Sie haben einfach gebeten. Dann sind Leute zu denen gekommen, haben die besucht, die haben Menschen kennengelernt und haben gefragt, was macht ihr denn? Und dann haben sie ihnen einfach die Geschichten des Neuen Testaments erzählt und die Geschichte des Alten Testaments in einem groben Umfang. Viele von denen können nicht lesen und schreiben. Das macht nichts, aber die lieben Jesus. Man muss kein Theologe sein, um Jesus zu lieben. Und wenn er in so eine Gemeinde geht, da ist eine solche Freude, eine solche Heiterkeit. Und man sieht, wie diese Menschen das als ihr alles ansehen. Also die Freude in der Mission ist sicherlich gewaltig. Wir können auf den Geist Gottes vertrauen. Wir müssen nur sagen, irgendwie wirst du uns dann zeigen, was unser Teil dabei ist. Jetzt habe ich ja noch nicht alle überzeugt, dass ihr Deutschland und Hamburg verlassen sollt. Ein paar vielleicht schon. Aber wir können das natürlich überall tun. Wenn uns das bewusst wird, du gehst nach Holland, ne?
Ja,
ja du bist schon so gut wie. dass ins andere Land gehen, das wirkt so als die größte Hürde, aber das ist ja eigentlich auch ein Abenteuer, das Spaß macht. Aber ich denke, die viel größere Hürde ist, dass wir unseren Job hier verstehen, dass wir Missionar da sind, wo wir leben. Dass wir Missionar in Hamburg sind, Missionar in Buchholz, Missionar in Maschen. Und auch da wirkt der Geist Gottes und es sind nicht wir. Nur wir verpennen manchmal die Situation. Manchmal verpennen wir sie auch nicht. Wir hatten jetzt gerade, letzten Sonntag waren wir mit unseren Gegenschwiegereltern zum Testessen in einer Scheune, wo so eine Gastronomie stattfindet. Und der Chef dieser Scheune, den wir schon länger kennen, kam dann auf uns zu und sah irgendwie ein bisschen anders aus als sonst. Und wir sagten, was denn los? Und er setzte sich dann zu uns und erzählte, dass er eine Schweineklappe bekommt. Ich musste gleich an Joachim denken, was er durchgemacht hat. Und wir sahen, dass er durchaus angerührt war mit dieser bevorstehenden Operation, die morgen stattfinden soll. Oder übermorgen. Und so fing Monika natürlich an zu fragen, kennen Sie denn Gott? Und er sagte, ja, ich also beschäftige mich schon ein bisschen damit und also so dies Übliche, ne? Und also wir haben weiter geredet und man merkte, er hörte zu. Es war nicht so wie sonst, dass er dieses Gespräch abbiegen wollte, sondern irgendwie war die Situation auch eine Chance, weil es um seine Existenz ging, dass er aufnahmebereit war. Und wir haben ihn nachher gefragt, können wir für Sie beten? Haben wir also mitten in dieser Scheune, wo seine ganzen Gäste waren, also für ihn gebetet. Und man merkte, wie angerührt er war und wie stark der Geist Gottes ihn in dem Moment berührt hat. Es ist ja häufig nicht so, dass Evangelisation heißt, Leute hier in eine Gemeinde zu bringen. Es ist einfach da, wo der Geist Gottes wirkt, auch mutig zu sein und aufzustehen für den Herrn und zu sagen, worum es hier geht. Und dann wird der Geist Gottes auch weiter arbeiten. Und da müssen wir einfach mehr darauf vertrauen, dass wenn wir unseren Teil tun, dann tut Gott eigentlich den Rest. Nicht? Wir müssen weg von Technischen und so, wie das alles geht oder wie man das verkündet. Also ich bin schlecht in theologischer Verkündigung. Das geht mir gegen Strich. Fällt mir schwer. Aber ich kann gut erzählen, was Gott mit mir gemacht hat. Mein Zeugnis ist das, was mir leicht fällt. Und das geht auch ganz gut mit Menschen, weil sie nehmen mich ernst und sie fühlen sich sozusagen nicht mit dem Hammer über den Kopf gehauen, weil ich erzähle ja nur, was mit mir passiert ist. Und das andere, wo ich mich wohlfühle bei, ist, wenn ich mit Menschen bete. Weil fast immer der Heilige Geist etwas tut, was meine Worte nicht erreichen. Die fangen an zu weinen oder sind ganz durcheinander oder haben gesagt, ich habe gerade was erlebt, das habe ich noch nie erlebt, solche Reaktionen. Also unsere Mission liegt vor unserer Haustür. Und in der Sinne sind wir alle Missionare. Und wir zahlen natürlich einen Preis, so wie Paulus das auch hier im Korintherbrief deutlich gemacht hat. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Ihr, liebe Brüder, wurdet wegen eures Glaubens genauso verfolgt wie die Christen in Judäa. Sie hatten von den Juden dasselbe zu erleiden, wie ihr von euren Landsleuten. Also das ist natürlich so. Bei uns hier in Deutschland harmloser als in China oder in Ägypten. Aber Verfolgung haben wir alle mit im Paket drin. Und in Deutschland ist es in der Regel ja Spott. Es ist in der Regel nicht ernst genommen zu werden, belächelt zu werden oder irgendwo in der Richtung. Das ist die Verfolgung, die wir im Wesentlichen erleiden. Die ist nicht so schlimm, aber den Preis zahlen wir auch. So möchte ich uns alle, mich eingeschlossen, ermutigen, dass wir diese Freude, die wir Jesus bringen wollen, doch noch aktiver anpacken. Dass wir diesen Preis noch freudvoller und überzeugter angehen. Dass wir Gott noch mehr gefallen wollen und noch mehr seine gute Nachricht anderen mitteilen, in der Art, wie wir es können und wie Gott es uns gegeben hat. Aber jedem von uns hat er eine Art gegeben. Und manche müssen noch nicht mal reden dabei, um den Herrn zu erreichen. Und wenn wir dann dereinst vor dem Herrn stehen und ihn anbeten in den verschiedenen Sprachen, mit den verschiedenen Arten zu singen, zu tanzen und zu loben, dann ist das eine Herrlichkeit, die in unserem jetzigen Herzen schon so leben muss, dass wir glauben, wir müssen alle, die wir lieben, auch mitnehmen. Wir müssen einen Weg finden, der liebevoll und normal ist, ihnen das mitzuteilen. Wir danken unserem Gott dafür, dass er uns so geliebt hat, dass unsere Herzen so voll davon sein werden, dass auch andere es erfahren. Amen.